Den Sieg haben wir und den werden wir auch behalten und den Sieg werden wir nicht hergeben. In dem Namen Jesus. Halleluja. Mein Thema heute ist, erlebe die göttliche Kraft. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, einfach sich für Gott zu öffnen in dieser Karwoche. Ich werde hier in der Passionswoche, also wie die Karwoche auch heißt, so im kirchlichen Kreisen, einfach von diesem Sieg Jesus sprechen. Morgen lade ich dich herzlich ein, und nicht morgen, Karfreitag. Mensch, bei mir ist die Zeit ein bisschen durcheinander. Am Karfreitag lade ich ein zum diesem Thema um 10 Uhr. Jesus stirbt als Sieger. Jesus stirbt nicht als Verlierer. Jesus stirbt nicht als Versager. Weißt du, wir denken ja, allein, alle weggelaufen. Nein, ich habe etwas ganz Besonderes entdeckt und ich möchte dich zu dieser Predigt herzlich einladen, was Gott mir gezeigt hat. Jesus stirbt als Sieger, als der Triumphator. Und wer jetzt an Jesus glaubt, der wird weiter im Sieg bleiben und im Sieg leben. Dann am Samstag werden wir auch ein gutes Thema haben. Auch der Tod ist ein Werkzeug Satans, ein Werkzeug Gottes, ein Werkzeug der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit. Weißt du, der Teufel denkt, er kriegt die Leute, kassiert die Leute, füllt den Friedhöfe. Er ist nicht der Sieger. Tod ist auch eines seiner Werke. Aber der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Halleluja. Aber auch von Gott aus ist der Tod ein gutes Werkzeug, um uns in den Himmel zu bringen. Wie kann er uns verwandeln? Verstehst du? Wie kann er uns über die Stratosphäre in so ein Universum bringen, ohne dass wir hier alles ablegen, das Menschliche ablegen und nur den Geist und die Seele mitnehmen. Und deshalb, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und dann bringt es Frucht. Also, zuerst einmal das Werkzeug Satans, aber dann auf der anderen Seite das Werkzeug Gottes. Und durch Jesus Christus, ja, das Leben hat den Tod besiegt. Am Kreuz von Golgatha. Ganz herzlich eingeladen. Und zwar, ich werde ein ganz besonderes Thema behandeln, die vierte Dimension. Weißt du, wir kennen die drei Dimensionen, dass du hier siehst und dann Himmelsluft und dergleichen. Aber ich werde die vierte Dimension behandeln. Die vierte Dimension ist das Jenseits, die Ewigkeit, die Welt Gottes. Und da brauchst du ganz andere Maßstäbe, um dorthin zu kommen und das zu erreichen. Die vierte Dimension, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Dimensionen. Ein Theologe hat einmal gesagt, oder ich glaube die Juden sagen, die Rabbiner, es gibt etwa 12 Dimensionen, verstehst du, und wir kennen nur 3, wie arm wir drin sind. Also 12 Dimensionen, aber wir wollen wenigstens am Samstag die vierte Dimension betrachten, die Unterwelt, die Oberwelt, die unsichtbare Welt, das Unterbewusstsein, all das gehört zu diesem Bereich. Und ich werde das versuchen aufzuarbeiten. Am Sonntag um 10 Uhr, Karfreitag werden wir auch das Abendmahl noch feiern, am Ostersonntag werden wir um 10 Uhr den Gottesdienst haben. Und für mich persönlich werde ich die Botschaft umschreiben, Jesus ist wirklich, tatsächlich auferstanden. Die Leute können quatschen, reden und erzählen. Andere sagen, der wäre nach Indien gegangen. Oder die Moslems sagen, die haben den Falschen gekreuzigt. Mein Jesus ist gestorben, leiblich, er ist leiblich gekommen, leiblich gestorben und leiblich auferstanden und leiblich auch in den Himmel gefahren. Er ist wirklich auferstanden. Und wie erlebe ich das und wie funktioniert das? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ganz kurz möchte ich euch danken, auch für die Gebete. Meine Frau ist in der Klinik, die war zuerst mal 2-3 Tage im Koma und Nierenversagen, wenn man zu wenig trinkt, ist ganz arg wichtig, dass man richtig trinkt und viel trinkt. Die älteren Leute, die Nieren versagt und die haben das gar nicht gewusst, die Niere beeinflusst 14 verschiedene Organe im menschlichen Körper. Also wenn du nicht trinkst, dann geht es ans Herz, das geht an die Lunge und so viele andere Glieder. Aber ich komme gerade vom Krankenhaus, also ist so fit, wir beten da, wir vertrauen Gott, wir haben unseren Oberarzt, das ist der himmlische Arzt, wir wollen keine lebensverlängernden Maßnahmen, dafür haben wir uns festgeschrieben, andere können machen, was sie wollen, aber wir wollen das nicht, weil wir wissen, wo wir hingehören. Als ich von meiner Frau weggegangen bin, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, wie es weitergeht, dann habe ich gesagt, Heidi, wo treffen wir uns? Im Himmel. Und das ist unser Treffpunkt. Wir treffen, wenn irgendwas passiert, wir wissen, wo wir uns treffen, im Himmel beim Heiland. Lob und Dank. Lob und Dank. Und also Gott ist gut und viele beten für sie und wir beten mit und das Gebet des Gerechten vermag viel. So, und ich denke, und mein Ziel ist, dass ich die Heidi zu Hause pflege, nicht in Hospiz und nicht in Krankenhaus überlasse, sondern das ist unsere Entscheidung, wir möchten zu Hause sterben, wenn es geht. Manchmal geht es nicht, manchmal kannst du nichts dagegen machen, aber wir sind da entschieden und mit 70, ja, irgendwann ist das Ende. Das Leben wird 70, 80 und dann war es Mühe und Arbeit und Plage und wir haben gekämpft, wir haben für den Herrn gearbeitet, wir haben heute miteinander gesprochen, wir haben Gemeinden aufgebaut, wir haben evangelisiert, alles miteinander getan und irgendwann ist Feierabend. Irgendwann ist Feierabend. So, aber wir sind guter Hoffnung, wir glauben an den Sieg Jesu und Christen, die treffen sich im Himmel. Erlebe die göttliche Kraft, das ist meine Botschaft. Gottes Kraft wirkt im Leben und zwar hier. Das Gebet des Gerechten vermag hier etwas. So, solange wir leben, solange funktioniert Gott. Gott wirkt in unserer Schwachheit, nicht in unserer Stärke. Gott wirkt in unserer Krankheit. Gott wirkt in unserer Mühsal. Gott wirkt da, wo wir nicht weiterkommen. In der Ewigkeit brauche ich die Kraft Gottes nicht. In der Ewigkeit, und das betone ich, manche verstehen nicht, die Kraft Gottes brauche ich im Himmel nicht. Dort ist das Reich Gottes. Aber hier auf Erden, brauche ich die Gnade Gottes und ich muss seine Gnade genügen lassen, was auch immer ist. Dort in der Ewigkeit, in diesem Jenseits leben wir nach anderen Gesetzen. Dort leben wir aus der Fülle Gottes, aus dem Reichtum Gottes, aus dem Überfluss Gottes. Die Kraft Gottes brauchen wir hier in unserem Alltag. Das merke ich, wie hilflos der Mensch ist, wie nichtig die Erdentage sind. So plötzlich ist sie zusammengebrochen, nicht mehr gesprochen, nicht mehr geatmet und so weiter. Und wir sehen, wie schnell das Leben vergeht. Schneller als du denkst. So. Aber hier brauchen wir die Kraft und die Gnade Gottes. Und die Kraft und Gnade Gottes ist, dass wir auch die Medikamente brauchen. Und ich bin für die Ärzte sehr dankbar. Auf der anderen Seite, verstehst du, dass die Ärzte gibt und dann eine Spritze und dann macht die Augen auf. Nur in aller Liebe, verstehst du? Und so wirkt die Kraft Gottes. Und viele Menschen lehnen Medikamente ab. Die denken, das ist vom Teufel. Nein. Das ist auch die Weisheit Gottes. Gott hat die Kräutlein wachsen lassen zur Genesung der Nationen. Und vom Baum des Lebens werden die Leute 12-mal im Jahr ernten. Und die Blätter werden zur Genesung dienen. So, Gottes Kraft wirkt im Alltag, wirkt in unserer Realität, wirkt in unserer Wirklichkeit, wo wir auch immer sind. Hier sind wir auf Gottes Hilfe angewiesen. Hier brauchen wir den Herrn. Hier muss der Herr uns führen und leiten. Hier muss der Herr uns tragen und versorgen und was auch immer ist. Hier müssen wir mit seiner Hilfe unsere Probleme lösen. Im Himmel, da gibt es keine Probleme. Da gibt es keine Krankheit, gibt es kein Leid, kein Tod, keine Schmerzen, nichts. Dort ist alles gelöst. Erst wenn du über diese Schwelle trittst in der Ewigkeit. Deshalb, der Tod ist für uns eine Realität. Es ist eine Wirklichkeit, mit der müssen wir und sollen wir zusammenleben. Und wir dir, wenn du das nicht tust, dann hast du Angst. Was kommt jetzt? Ich weiß, ich werde vom Heiland empfangen. Als ich durch Indien flog, ich war mehr in einem Flugzeug, in der Luft, wie auf Erden, und dann nur schnell gedient, gepredigt, ins nächste Flugzeug gestiegen, nächste Stadt, so die ganz Indien umfahren, ein paar Mal umrundet. Und das Schöne war dabei, ich steige aus dem Flugzeug raus, und dann stehen Leute mit der Tafel, Matutis. Verstehst du, die empfangen schon am Flughafen. Und ich sage dir, wenn du im Himmel ankommst, du wirst am Flughafen mit deinem persönlichen Namen, mit Leuchtbuchstaben empfangen. Und dann war es so schön, als ich da nach Hause kam, wer dabei war, weiß ich nicht, aber unsere Geschwister, die begrüßen mich am Flughafen und singen dann Halleluja-Lieder. War schön, treu, verstehst du? Also, ich bin gut. Weißt du, wenn du gehst, und so werden wir von Gott empfangen, wenn wir nach Hause kommen, von der Arbeit, abgekämpft, müde, schlapp. Wir werden empfangen und dann siehst du deine Brüder und Schwestern. Und die erwarten dich schon am goldenen Strand. Die gehören dazu. So, das ist die Kraft Gottes. Hier ist alles, da müssen wir alles lösen. Hier sind unsere Aufgaben. Und dort leben wir, wenn ich schon jetzt heute vorweggreife, in der vierten Dimension. Da ist alles da, alles bereit. Da sind wir zu Hause. Da bist du daheim. Bayerisch gesagt. Wir müssen unsere Probleme hier lösen. Und die können wir drüben in der Ewigkeit nicht mehr lösen. Es ist so wichtig, dass wir uns hier versöhnen, dass wir hier die Dinge in Ordnung bringen, dass wir hier mit Frieden mit uns selber machen. Also dass wir hier ohne Schulden, geistlich meine ich, ohne Schulden der Ewigkeit geben. Dass wir hier die Hypothek abtragen und wissen, um was es geht. Nicht erst in der Ewigkeit alles mitnehmen. Jesus hat die irdischen Dinge hier auf dieser Erde geregelt. Und deshalb gibt uns Gott die Kraft, hier auf dieser Erde die irdischen Dinge zu regeln. Ich denke, Jesus am Kreuz. Hände gebunden, verstehst du? Aber beim vollen Bewusstsein regelt er seine Familienverhältnisse. Das ist deine Mutter, Johannes. Und Mutter, das ist dein Sohn. Du siehst also, Familienverhältnisse werden geregelt. Viele Leute gehen in der Ewigkeit und die Dinge sind nicht geregelt. Wer macht weiter, wie geht es weiter, was auch immer ist. Und Jesus regelt die Dinge am Kreuz. Noch in der Karwoche, verstehst du, regelt er diese ganzen Verhältnisse. Er hat ein Interesse, dass wir im normalen Zustand diese menschlichen Dinge regeln, solange es uns gut geht, solange wir gesund sind. Weißt du, das ist auch jetzt, was ich zum Beispiel bei meiner Frau erlebt. Jetzt muss der Arzt mich für jede Kleinigkeit fragen, weil ich eine Vorsorgevertrag oder Abmachung oder habe. Der darf nicht alles machen, was er will, weil wir eine Vorsorgeabmachung haben. Und deshalb, ich sage, Christen sollten, wenn sie dann das Alter haben, und selbst junge Leute, sollen gute Vorsorgeabmachung haben miteinander, dass wir abmachen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und es wird dann genau das passieren, was du willst. Lebensverlängernde Maßnahmen, das wollen wir nicht unbedingt, wenn es nicht nötig ist, verstehst du? Und sich an Apparate anschließen. Ich weiß aus Heilbronn, und ganz besonders, da war eine Schwester, die hat so starkes Herz gehabt, das Herz hat gebubbelt, gearbeitet, aber der Körper war alles kaputt. Und das hat keinen Sinn. Wenn das Herz ist, dass man einfach, man sollte wissen, das ist die Zeit vorbei. Die alten Patriarchen wie Abraham, Isaac und Jakob, schon, und das ohne Bibel und das ohne den Heiligen Geist, da heißt es, und als sie merken, dass ihre Tage gekommen sind, dass ihre Zeit gekommen sind, dass sie nach Hause gehen müssen, dann sind sie zu den Iren versammelt, die haben die Kinder noch gesegnet und dann sind sie nach Hause gegangen, dann sind sie eingeschlafen, dann waren sie bei ihrem, und sie wurden versammelt zu ihren Vätern. Sie wussten, wir gehen nach Hause, wir werden bei unseren Vätern sein. Und Gott hat mir ein Zeugnis einmal gegeben, dass meine Mutter starb, und das erzähle ich immer wieder, weil das war so für mich einschneidend. Und ich habe gedacht, ja, wie geht es im Jenseits weiter, in dieser vierten Dimension, wie geht es weiter? Und plötzlich habe ich, kurz nach dem Tod von meiner Mutter, habe ich einen Traum. Und ich sehe, meine Mutter kommt vom Berg herab, wir wohnten im Bayerischen Wald, und das war unser Zuhause. Wir haben nur 3 Zimmer gehabt in diesem Haus, eine Scheune noch daneben und einen Stall angebaut. Aber meine Mutter kommt, und meine Mutter führt dann die Oma mit, da sind noch ein paar andere Leute mit. Und ich sage, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer, du kannst nicht bei uns wohnen. Dann sagt sie, ach, kein Problem. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört zusammen. Die sichtbare und unsichtbare Welt gehört zusammen. Das müssen wir als Christen begreifen. Was du hier siehst, wirst du drüben ernten. Was du hier löst, ist auch drüben gelöst. Was du hier bindest, ist auch drüben gebunden. Deshalb, familiäre Dinge, menschliche Dinge regeln. Und Jesus geht und Maria bekommt einen neuen Sohn. Johannes bekommt eine neue Mutter, ein neues Zuhause. Wo wir angenommen werden und wo wir was Neues geschenkt wird. Jesus will, dass es mit uns weitergeht, die hier zurückbleiben, und für uns geht es drüben weiter, mit Gott. Aber es muss auch hier, in dieser Welt, mit Gottes Hilfe weitergehen. Und deshalb brauchen wir, für diese Welt brauchen wir die Gotteskraft. Darum will Gott, dass wir weiter offen sind für das Neue, was der Geist uns sagt, was der Geist uns lehrt. Und der Heilige Geist zeigt uns Dinge, die müssen in Ordnung gebracht werden. Die müssen aufgearbeitet werden. Die müssen abgehakt werden. Die müssen zu den Akten gelegt werden. Nicht immer wieder rausholen und sagen, das ist es. Durch die Gnade Gottes gehen wir neue Wege. Und das ist hier und die Erlösten drüben. Und die unsichtbare und sichtbare Welt gehört zusammen. Wenn du mit Gott gehst, tun sich neue Möglichkeiten auf. Du erlebst Ungewöhnliches. Der Heilige Geist will uns zeigen, was mit uns und wie es mit uns weitergeht. Und zwar mit uns muss weitergehen. Sobald du hier verlässt, du kommst nicht ins Schlafzimmer und dass du dann ruhst und sagst, ja, es ist Friede mit Gott, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Nein, da werden wir das, was wir hier nicht erledigt haben, dass wir im vollen Eifer weitermachen, fortsetzen. So wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, das ist eine Tatsache. Aber wir machen da weiter. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft, unsere Stärke. Da singen wir weiter. Das, was wir hier gemacht haben und zu wenig gemacht haben, das werden wir dort laufend machen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wir hören gar nicht mehr auf. Wir machen besser, als die Engel das mal gemacht haben je. Wir werden Gott preisen, endlos. Und hier handelt Gott immer mit uns, just in time. Dort gibt es keine Zeit, dort gibt es keinen Raum. Dort ist alles ewig, alles perfekt, alles vollkommen. Wie wirkt Gott? Lass uns Gedanken machen über das Wirken Gottes. Und das wollen wir hier tun. Wie wird die Kraft Gottes freigesetzt? Der Heilige Geist braucht ein Flussbett. Der Heilige Geist braucht eine Möglichkeit, dass er wirken kann. Und deshalb, wir sollten dem Heiligen Geist Raum geben. Und Gott wirkt zu uns oder mit uns durch Offenbarungen. Gott gibt uns Impulse. Deshalb heißt es, wenn du den Zehnten ins Haus Gottes bringst, dann wird er die Fenster des Himmels auftun. Dann kriegst du Inspiration, dann kriegst du Vision, dann kriegst du Motivation, dass die Dinge passieren. Und die Offenbarung zeigt dir, was sein kann, was wird und was wir eines Tages werden durch die Gnade Gottes. Deshalb ist es so wichtig, die Kraft Gottes erleben wir durch die Offenbarung, durch die Inspiration. Gottes Kraft ist eine geistliche Kraft, keine materialistische. Manche Leute denken, das kann man in PS, Horsepower messen. Nein, das geht nicht. Das Meter oder was weiß ich, das ist nicht messbar. Gottes Kraft ist unfassbar. Glaube ist eine Glaubenskraft, die ich kann glauben, ich kann vertrauen, ich kann mich auf Gott verlassen. Und ich habe auf diesen Felsen gebaut. Ich weiß, dieser Felsen ist unerschütterlich und fest. Es geschieht nach unserem Glauben. Das ist so wichtig. Es geschieht so, wie du glaubst, nach unserer Einstellung, nach unserer Entscheidung, nach unserer Zulassung und nach unserem Verständnis. Das ist sehr wichtig, dass du weißt, wie wirkt die Kraft Gottes. Wenn du die Gesetze Gottes kennst, kannst du große Dinge bewirken. Newton, der die Gravitationskräfte entdeckte, weißt du, die gab es schon immer, seit ewigen Zeiten gab es die Schwerkraft. Aber der Mensch hat erst diese Gravitationskräfte entdeckt, als dem Newton ein Apfel auf den Kopf fiel. Dachte, wie ist es möglich, dass der Apfel mir auf den Kopf fällt und nicht in die Luft geht, oben wegfliegt, weißt du? Und dann hat er nachgedacht. Uns muss zuerst etwas passieren, dass wir nachdenken, meine Lieben. Uns muss ein Apfel auf den Kopf fallen oder ein Stein auf den Kopf fallen. Ich habe in Amerika von einer kleineren Gemeinde gehört, also die Gemeinde war arm, die war nicht reich und da fiel Putz vor der Decke. Und da saß ein reicher Mann, verstehst du, und der hätte das ganze Haus renovieren können. Aber der war so geizig, dass er der Gemeinde das nicht gegeben hat. Die übrige Gemeinde war arm, lauter arme Witwen und Waisen. So, der Pastor der wollte nicht betteln und sagen, Bruder, kannst du uns ein bisschen helfen, dass wir die Decke hier renovieren können? Bis eines Tages ein Putztrumpfstück Tim auf den Kopf fiel. Dann steht er auf, Geschwister, hier habt ihr das Geld, renoviert das Dach, und zwar schnellstens. Verstehst du? Uns muss was auf den Kopf fallen, dass wir aufwachen. Verstehst du? Und die Gemeinde wurde ganz schnell renoviert und schöner als vorher, verstehst du? Aber du brauchst etwas, wo dich aufweckt. Ja? In aller Liebe. Dass du verstehst, du kannst etwas tun, aber du musst die Dinge in Bewegung bringen. Kraft braucht immer eine Übertragung, eine Kardanwelle, wie beim Auto, dass die Zahnräder da ineinander greifen. Wir brauchen so etwas. Kraft braucht etwas, von nichts kommt nichts. Und Gottes Ziel für unser Leben ist die Vollendung, nicht die Verendung, sondern Vollendung. Gottes Ziel für uns ist Vollendung, nicht, dass wir verändern. Jesus verendet nicht am Kreuz, meine Lieben. Er vollendet es am Kreuz, das Werk Gottes, vollbringt die Sache, was er sich vorgenommen hat. Kraft Gottes ist auch nicht Remi-Demi und viel Kick und viel Aufregung. Nein, Kraft Gottes ist, dass du arbeitest, kontinuierlich. Der Ochse zieht den Flug, verstehst du? Furche für Furche. Und wer die Hand an den Flug legt, der soll sie nicht zurückziehen. Das ist Wort Gottes. Kraft Gottes ist ein Lebensstil. Kontinuierlich, konstant. Morgens, mittags, abends, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. 365 Tage im Jahr. Das ist, wie Gottes Kraft wirkt. Er gibt mir Kraft, dass ich jeden Morgen aufstehen kann. Das ist wunderbar. Verstehst du? Dass ich meinen Tagwerk tun kann. Und jeder Tag hat seine eigene Last. Ich muss nicht für 10 Tage vorarbeiten. Oder vorkochen oder vormachen. Es ist gut, dass du einkochst und einmachst. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, täglich um Kraft zu bitten. Die Israeliten mussten täglich hinausgehen, um Manna aufzulesen. Täglich zu beten. Täglich. In einem täglichen, da liegt das Geheimnis der Kraft. Nicht, dass du ab und zu mal in den Gottesdienst gehst, wenn du dich gerade schlecht fühlst. Und da keine Luft kriegst. Nein, du solltest in den Gottesdienst regelmäßig gehen. In einem regelmäßigen liegt das Geheimnis des Lebens. Regelmäßig. Und Jesus wusste, dass er schon alles vollbracht hat und vollendet hat, am Ziel angekommen ist. Er wusste, dass ich habe alles getan, ich habe alles gesagt, ich habe alles gepredigt. Und er betet dann im Psalm 22, der Herr Jesus, als er dann dort ist, mich dürstet. Also, weißt du, die Worte vom Kreuz sind ein Geheimnis. Die solltest du hören, denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft für die, die selig macht, und eine Torheit und Dummheit für die, die verloren gehen. Mich dürstet. Jesus hat tiefen Lebensdurst, die Welt ihm nicht stillen konnte, mich dürstet. Bei der Versuchung hat er gehungert, als der Teufel kam. Und jetzt sagt er, mich dürstet. Und diesen Durst kann nur Gott stillen. Alles, was die Leute ihm reichen konnten damals, dann nehmen sie und reichen sie einen Lappen mit Essig. Magst du Essig? Essig ist nicht gut. Essig ist vergorener Wein. Verstehst du? Verstehst du? Vergorener Wein. Sauer gewordene Früchte. Der Ausgangsstoff für Essig ist Wein, es sind Feigen und Gerste, verstehst du? Und das reichen sie, so ausgegorene. Da würde kein Tier das nehmen. Das soll der Heiland nehmen. Als Jesus diesen Essig, dieses vergorene Zeug zu sich genommen hatte, dann rief er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Da steckt ein Geheimnis in diesem Tropfen Essig, in dieser Bitterkeit oder Säure. Verstehst du, da steckt etwas drin. Er ist am Ziel angekommen. Er spürt jetzt, das ist alles wahr geworden, was der Herr mir gesagt hat. Und die Wiederkunft Jesu Christi kommt, wenn der Abfall stattgefunden hat. Wenn auch dir dieser Essiglappen zugereicht wird. Dieses Säure. Im Urtext steht dreimal dann hier gerade besonders, es ist vollendet. Jesus verendet nicht, Jesus vollendet. Er sagt, jetzt ist soweit, wenn das Schlechte gerade so richtig nochmals vergoren ist. Nicht mehr der süße, genießbare Wein. Vollendung ist die Wirkung der Kraft Gottes. Zur Vollendung führt und sie Kraft Gottes ihr Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das merken. Jetzt ist vollendet. Jetzt ist die Uhr reif. Oder meine Zeit reif. Jetzt ist meine Kraft genau an dem Höhepunkt, wo ich das Höchste leiste. Und erst dann heißt es, Jesus verneigte sein Haupt und verschied. Er übergab seinen Geist zurück. Nicht an die Menschen, Mutter Maria. Nein, die Mutter Maria gibt er den Johannes. Und dem Johannes gibt er die Mutter Maria. Er gibt seinen Geist an dem Vater zurück. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist die Kraft, dass du es schaffst im letzten Moment, egal was ist, egal was passiert, Jesus, nimm meinen Geist in deine Hände. Und eigentlich sollten wir jeden Tag, bevor wir einschlafen, unser Leben in seine Hände legen. Du weißt nicht, ob du morgens noch aufwachst. Dein Geist. Er stirbt gewollt. Er wollte nicht im Garten Gethsemane sterben. Das ist ganz arg wichtig. Das ist die Kraft Gottes. Du musst wissen, was hat Gott wirklich für mein Leben gewollt? So easy life. Weißt du, light. Also einfach leben. Weißt du, was wäre passiert, wenn Jesus im Bett gestorben wäre? Denk drüber nach. Millionen sterben im Bett. Oder legen sich unterm Strauch irgendwo. Jesus wollte ganz bewusst unterm Kreuz sterben oder am Kreuz sterben. Er hat sogar provoziert. Meine Bibel lesen wir, er ging schnurstracks auf Jerusalem zu. Er wollte am Kreuz sterben, nicht im Garten Gethsemane. Der Teufel wollte im Garten Gethsemane umbringen. Und er schwitzte Wasser und Blut in diesem Moment. Das war nicht von Gott vorgesehen. Er wusste, mein Weg wird am Kreuz enden. Und wer da überwindet, der wird das alles ererben und dergleichen. Er ließ sich für den Vater schlagen. Er ließ sich für den Vater beleidigen, er ließ sich für Gott demütigen und er tat all das, was Gott wollte. Er wollte das Werk vollenden. Weißt du, was Gott von dir will? Jesus sagt an einer Stelle, wer mir nachfolgen will, der nehme sein, nicht sein Kreuz, sondern sein eigenes Kreuz. Jeder Einzelne für sich, der nehme sein Kreuz. Die göttliche Kraft wirkt durch das Kreuz. Eine merkwürdige Predigt, verstehst du? Du sagst, ich würde lieber Halleluja schreien. Und hüpfen und tanzen und jodeln und jauchzen. Aber die Wahrheit ist, wir müssen leiden. Wir müssen unten durch. Wir haben einen Kampf zu kämpfen. Göttliche Kraft wirkt. Und Gott hat mit allem, was in unserem Leben geschieht, einen Zweck, in dem wir ihm Recht geben, ihm Recht verschaffen, ihn bestätigen, ihn zu Ehren bringen. Der Herr ist bei meiner Frau, die kann nicht mehr viel sprechen oder konnte nicht mehr viel sprechen, weil auch die Stimme mitgenommen wird. Die kann nur einen Satz sprechen, Lob und Dank. Immer wenn sie die Schmerzen überwunden hat oder geschluckt hat, bei jedem Schluck hat sie gesagt, Lob und Dank. Lob und Dank. Verstehst du? Wenn man sich denkt, das ist gar nicht so schlecht, Gott zu ehren, Lob und Dank. Ich kann nicht mehr viel, aber ich kann noch Lob und Dank sagen. Jesus, er wendet seine Worte an und er sagt, Vater, in deine Hände, das kann ich noch. Und dann verschied er. Und seine Jünger sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet. Und weißt du, die Kraft des Heiligen Geistes, was für Resultate, was für Zweck hat die Kraft des Heiligen Geistes? Denkt drüber nach. Gottes Kraft will wirken. Gott will seinen Plan in unserem Leben verwirklichen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir erzählen, von mir berichten, mich bestätigen, dass es so ist. Und wir sollen Jesus bezeugen, seine Siegestaten. Du sollst nicht erzählen, was der Teufel alles gemacht hat, dass er dein Geld dir genommen hat, dein Mann umgebracht hat oder deine Frau dir gestohlen hat oder deine Kinder verführt hat. Wir dürfen dem Teufel kein Recht geben. Wir sollten vom Sieg singen. Jesus hat gesiegt und ihr sollt meine Zeugen sein. Und von was redeten die Aposteln am Pfingsttag? Voll Heiligen Geistes. Sie redet nicht, ach weißt du, der Bruder Petrus und Bruder Judas und wie die ganzen Geschwister geheißen haben, was sie alles gemacht haben, wie die versagt haben, das interessierte sie überhaupt nicht. Sie gaben Zeugnis von den großen Taten Gottes. Und das waren die großen Taten Gottes, nicht die Totenauferweckungen oder Reinigung von Aussätzigen oder Brotvermehrung. Die Taten Gottes war, und er sandte seinen Sohn. Und er weckte seinen Sohn auf. Und er nahm seinen Sohn zu sich. Und er sandte uns den Heiligen Geist. Das sind die Taten Gottes. Erzähl, dass der Heilige Geist zu dir gekommen ist, zu dir gesprochen hat. Wir sollen bezeugen die Siegestaten Gottes, die Siegestaten Jesu. Wie Jesus deine Seele wiederhergestellt hat, dass du wieder Freude am Herrn hast. Wir sind da zu bezeugen, was Jesus für uns durchgemacht hat. Das ist die Kraft, dass du sagst, er starb für mich. Und er ist für mich auferstanden. Und weil Jesus lebt, Halleluja, werde ich auch leben. Wir treffen uns im Himmel. Halleluja. Ich freue mich. Der Himmel ist ein guter Ort. Vierte Dimension. Denkt drüber nach. Vielleicht auch die fünfte noch dazu. Das ist noch schöner. Meine Bibel sagt, alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Das ist dieser Horizont. Wenn unser Horizont mal gesprengt sind, wenn wir mal durch die Stratosphäre, durch die ganze Atmosphärschichten hindurch sind, da sind wir im Weltraum. Und wenn ich das vorstelle, der Astronaut steigt aus seiner Kapsel, repariert draußen die Kapsel, wenn er nicht angeleint wäre, würde er davonfliegen im Kosmos. Verstehst du? Das sind ganz andere Kräfte, die wirksam sind. Aber das haben die Leute erst entdeckt, nachdem einem der Apfel auf den Kopf gefallen ist. Weißt du, wir bezeugen, was Jesus für uns durchgemacht hat, wie er zerschunden wurde, um uns zu retten. Und dann, wenn du Jesus seine Rücken siehst, diese 39 Streifen und Striemen, in seine Wunden bin ich geheilt. Und dann kannst du raussuchen, Nummer 47 oder ja 52, welche Wunde auch ist. Jesus wurde verwundet, Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, nur für uns. Das Wort vom Kreuz ist eine göttliche Kraft, 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Es ist eine göttliche Kraft. Weißt du, für die verloren gehen, ist eine Torheit. Die sagen, was soll das, was habe ich davon? Weißt du, für mich ist das Wort vom Kreuz, von Jesu Kreuz. Weißt du, Kreuze gab es immer. Kreuz war zu allen Zeiten gegeben, seit Karthago. Aber dass der eine dort am Kreuz hing, der hat eine Botschaft gehabt. Und diese Botschaft, was er da vermittelt hat, das, was er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du glaubst nicht, was für eine Kraft die Vergebung ist. Was für eine Kraft die Vergebung ist. In Reders Deutsches war ein Bericht vor gar nicht so langer Zeit. Da ist ein Sohn, sucht seinen Vater. Und sein Vater sucht den Vater und findet ihn nicht, aber setzt alles dran, ich muss meinen Vater finden, denn ich muss wissen, wer ist mein Erzeuger. Und dann findet er raus, dass das ein Jude ist, der irgendwo in Tel Aviv lebt und der sitzt und besucht ihn oder findet die Adresse. Da sitzt ein Mann zerbrochen im Rollstuhl, geknickt, fix und fertig, und der klopft dann an und sagt, ich heiße so und so, entschuldigen Sie, ich suche meinen Vater. Und dann stellt sich raus, wie die Geschichte da war, dann sagt er, Sie meinen Vater vielleicht, also ich die Adresse habe bekommen, dann schaut er den an, von seinem Stuhl richtet sich auf, steht auf, springt auf und ist geheilt. Verstehst du, wenn diese Beziehungen wiederhergestellt sind, bringt sogar Heilungskräfte, da kannst du auf dem Rollstuhl pfeifen. Mein Sohn, denn er hat sich Vorwürfe gemacht, ich habe die Frau in den Stich gelassen, ich habe einen Sohn in die Welt gesetzt und ich bin die ganzen Schuldgefühle. Versöhnung bringt Heilung. Versöhnung bringt Heilung, welcher Form auch immer. Und das war so erbauend, hätte in der Bibel stehen können, aber es stand leider in der Reders Deutsches. Das Wort vom Kreuz erlebe die Wirkung dieser Worte. Vater, vergib ihn. Nicht zu warten, bis der zu dir kommt und um Vergebung bittet. Vergib. trage nicht nach. Ich habe die letzten Wochen irgendwo mal über Vergebung gepredigt. Hör dir diese Predigten an. Und vergeben ist mehr als nur sagen, ich vergebe dir. Ist vergessen, ist begraben, ist erledigt, ist abgehakt, ist vorbei. Erlebe die Wirkung des göttlichen Wortes, es funktioniert. Die Worte Jesu vom Kreuz sind die letzten Worte und die sind die wichtigsten Worte. Die letzten Worte eines Menschen sind die wichtigsten Worte, was der gesagt hat. Das war sein Leben, summa summarum. Sind schwer zu verstehen manchmal vielleicht, weißt du, da ist schwer zu hören, verstehst du? Jesus voller Schmerzen und in diesen Schmerzen sagt der Vater, vergib ihnen. Fast erstickt er dabei. Im Schmerz hat er diese Worte gesprochen. Und das ist nämlich die Worte, die Kraft haben, die im Schmerzen oder Schmerzen oder Zerbruch uns ein Opfer ist, auszusprechen. Vater, Vater, ich schaff's nicht. Ich weiß, wie schwer es ist, Vergebung zu suchen, Vergebung zu finden. Damit nimmst du 5-mal Anlauf. Bis du da den Brief schreibst, bis du den Brief abschickst und bis der Brief ankommt. Und wenn er ankommt, dann verkriechst du dich hoffentlich, schießt mich nicht ab. Weißt du, die letzten Worte, ganz arg wichtig. Es ist schwer zu begreifen. Worte, die unter Schmerzen gesprochen werden, mit einem schweren Herzen. Mein Gott, was passiert, wenn der mich rausschmeißt oder erschlägt oder erschießt? Was dort Jesus sagte, und jetzt die Worte vom Kreuz sind genau das Gegenteil, als was er erlebte. Er erlebte Verletzung, Verwundung und er spricht Vergebung zu. Das ist Vollendung. Er spricht genau das Paradoxe, das Gegenteil. Das, was der Mensch denkt und will, aber gar nicht bekommt. Er spricht genau das Gegenteil. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Weißt du, das Kreuz ist ein Geheimnis. Entdecke die Kraft, die göttliche Kraft, durch das Kreuz, wenn Gott unsere Wege durchkreuzt. Ich weiß nicht, ob er schon deinen Traum durchkreuzt hat, deine Vision durchkreuzt hat, unsere Pläne, unsere Ideen. Das Kreuz steht immer uns im Weg, verstehst du? Die Kreuzung, ein Kreuz. Gott macht ein Kreuz über bestimmte Situationen in deinem Leben. Hast geglaubt, wir haben gehofft, wir haben gewartet. Er würde Israel aufrichten. Was ist passiert? Er hat Israel zerstört. 70 nach Christus kamen die Römer und haben alles mitgenommen. Wer das Kreuz begreift, der fängt an, erst göttliche Wege zu gehen. Der fängt erst an, richtig zu funktionieren. Der lebt nicht mehr sein Leben. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Der lebt ein anderes Leben. Der Herr Jesus sagt zu Petrus, hör mal, nicht jetzt, wenn du mal ein bisschen älter wirst, wird dich ein anderer gürten. Verstehst du diese Stelle, was das bedeutet? Wenn du nicht mehr die Hose hochziehen kannst und nicht mehr die Schuhe zuschnüren kannst und wenn du nicht mehr dir die Mütze aufsetzen kannst und wenn du so behindert bist und so schwach, ein anderer wird dich gürten. Weißt du, wir wollen uns nicht von anderen bedienen lassen und anderen helfen lassen. Wir denken, wir sind die Starken, wir sind die Könner. Aber Gott sagt, ein anderer wird dich gürten, Petrus. Ein anderer. So wie Jesus bei seiner Kreuzigung. Andere Menschen, die machen ihn fix und fertig. Das Kreuz. Die Welt versteht das nicht. Weißt du, da denken die Weltmenschen, der ist weltfremd. Wo kommt, von welchem Planeten kommt er? In welchem Zug sitzt er? In welchem Kino? Wer mit Gott lebt, der wirft selbst sogar viele Fragen auf. Warum tust du, was du tust? Kannst nicht erklären. Warum gehst du diesen Weg, den du gehst? Warum hältst du zu den Menschen oder zu der Gemeinde oder zu der Sache? Warum bist du so stur, so wie bei der Kreuzigung Jesu? Viele sind aufgetreten im Spott und Hohn. Weißt du, anderen hat er geholfen und sich selber. Geschwister, Gott erlaube Dinge, dass du dir selber nicht mehr helfen kannst. Dass du selbst nicht mehr die Strümpfe anziehen kannst. Dass du selbst nicht mehr auf die Toilette kommst. Nur in aller Liebe, ich sage es nur. Weißt du, solange man jung ist und fit ist, ach, da brauche ich keinen Gott. Du brauchst keinen Gott bis 25 nicht. Aber nach 25 wird es kritisch und kriselt. Und erst wenn es kriselt, dann werden wir fragen, wozu lebe ich denn eigentlich? Ein anderer wird dich gürten. Bei der Kreuzigung Jesu treiben viele so Spott, besonders die vielen Schaulustigen, die gar nicht betroffen waren. Und das ist das Schlimme, Leute, die nicht betroffen sind, die wissen immer, wie man Kinder erzieht, wie man die Sache managt oder wie man das und jenes macht. Die sind immer schlau, die wissen es. Denke bei Hiob, seine Freunde, die nicht durch das Elend gegangen sind, die wissen, wie unser Bruder Hiob sich verhalten sollte, was biblisch und göttlich ist. in Markus Kapitel 15, Vers 31. Diese Schaulustigen, sie waren nicht betroffen. Ist er der Christus, der König Israels? Wenn er das ist, so steige vom Kreuz und dann werden wir ihm glauben. Beweise, dass du Kind Gottes bist. Und ich sage dir eine große Wahrheit. Du musst niemand und nochmals niemand beweisen, dass du Kind Gottes bist. Du bist Kind Gottes oder du bist es nicht. Gott weiß es allein. Gott führt die Buch, ob du das bist oder nicht. Ja, ich muss beweisen, dass ich ein Christ bin. Du, die Christen der Bibel konnten oft nicht beweisen, dass sie Christen sind. Wo ist euer Gott? Manchmal hat Gott geholfen. Ich kenne Beispiele. Ich habe Zeugnisse gehört. Verstehst du, was Gott bewiesen hat? Da ist doch, Richard Wurmbrand schreibt in seinem Buch, verfolgt für den Glauben oder verfolgt für Christus. Da ist eine Passage irgendwo in Russland, im russischen Gefängnis. Ein Gefängniswärter, der sagt zu einem gläubigen Christen, glauben Sie an die Bibel? Dann sagt er hundertprozentig, glauben Sie an jede Bibelstelle? Ich glaube an jede Bibelstelle. So, dann nimmt er Gift und gibt seinem Köter den Gift, das Giftstück von diesem Gift aufs Fleisch. Der Köter frisst und er fällt auf der Stelle um. Und dann sagt er, und Sie trinken jetzt dieses Gift. Dann hat er Augen zugemacht, ein Gebet gesprochen, Vater, du hast gesagt, wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Weißt du, wenn du in deinem Glauben provoziert wirst, dann wird Gott dir helfen. Aber nur zum Jux, um Spaß, zum Vergnügen. Und dann hat er ausgetrunken und hat der Gefängniswärter gewartet, bis er tot umfällt. Der ist gestanden. Der hat Kniebeuge gemacht, der sich bewegt. Dann sagt der Gefängniswärter zu seinen Kollegen, hier haben Sie mein Parteibuch, ich will mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun haben. Verstehst du? Er hat gesehen die Wirkung der Kraft Gottes. Manchmal macht Gott so, wenn es nichts mehr anders geht, wenn es nicht mehr anders läuft. Dann lässt er Dinge passieren. Aber zum Spaß, zum Vergnügen, so zu beweisen, stell mal vor, was würde so ein Evangelist geben, heute Nachmittag beweise ich, dass Tote aufersteht. Verstehst du? Nein. Aber wenn es nötig ist, die Tabea bei Petrus, die steht auf. Erlebe die göttliche Kraft, indem du nichts siehst. Die Schwerkraft. Weißt du, der Astronaut oben im Weltraum, verstehst du, er sieht nichts. Er spürt nichts, aber diese Kraft ist da. Trägt ihn durch den Weltraum. Die Raumkapsel wird getragen rund um die Welt. Du siehst nicht und doch glaubst du. Das Kreuz ist ein Übergangszeichen von der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt. Es ist die Brücke. Es ist die Brücke, über die wir hinübergehen können, die uns hinüberträgt. Das Kreuz lässt sich nicht missbrauchen zu meinen eigenen menschlichen Zwecken. Ich beweise es. Nein, das Kreuz ist, du kannst nichts beweisen und doch ist es für dich ein Beweis, dass du nichts beweisen musst und brauchst. Also das Kreuz ist nicht da, dass wir missbrauchen für politische, religiöse oder menschliche Zwecke. Nein, das Kreuz ist, dass Gott in mir, an mir arbeitet, dass Gott mit mir verbunden ist, dass ich in seinen Händen bin und dass mich niemand, keine Macht des Universums aus seiner Hand reißen kann. Das ist die Wirkung der Kraft Gottes. Die können mich totschlagen, die können mich verbannen, die können mich auf der Insel Patmos ausschütten, so wie der Apostel Johannes, die können alles mit mir machen, den wilden Tieren vorwerfen, aber ich bleibe bei meiner Überzeugung. Das ist die Wirkung der Kraft Gottes. Und wenn ich Geschichten lese, ich habe ein Buch angefangen zu schreiben, bin noch weit nicht fertig, habe irgendwo aufgehört, auch dazwischen. Also die Märtyrergeschichten in den ersten Jahrhunderten. Die Leute sind sogar auf die Löwen zugelaufen, friss mich. Verstehst du? Die haben sich gefreut, wir sind gerade bald bei Jesus. Dort treffen wir uns. Weißt du, der ist für die Welt ein Weltfremder, aber das ist ein Programm. Gottes Kraft wirkt, dass wir keine Angst vor dem Tod haben, keine Angst vor der Ewigkeit. Das Kreuz manifestiert uns eine andere Welt, fremde, unbekannte Welt. Unter diesem Zeichen ist es, wie wir siegen. Und im Zeichen Jesu Christi. Wer die Welt Gottes nicht versteht, der wird vom Kreuz angewidert und angeekelt werden und sagen, was soll das? Aber wer das Kreuz versteht, der sagt, jetzt habe ich meinen Glauben gefunden. Ich habe meinen Jesus gefunden. Ich weiß, der starb, der lebt. Der sein Leben hingab, hat mich erlöst. Es ist was Wunderbares zu wissen und zu sehen. Das Kreuz ist das größte Liebeszeichen Gottes. Nicht das Rote Kreuz, sondern das Kreuz Jesu Christi. Das Rote Kreuz hat es als Zeichen genommen für Dienst. Die Schweizer, verstehst du, die Schweizer Flagge. Und das ist alles, weißt du, das Kreuz Jesu akzeptiert, der wird aus seinem Elend geholfen, der wird sogar in eine Situation, wie das Rote Kreuz, der wird in Situationen erreicht, wo keiner mehr erreicht, es wird gedient, wo keiner mehr dienen kann. Das Rote Kreuz, da wird niemand abgeschossen, wenn das Rote Kreuz die Flagge hält. Wenn es eine Abmachung, internationale Abmachung, das Rote Kreuz Zugang hat, oder der rote Halbmond, oder was auch immer ist, verstehst du? Also einfach das Zeichen. Unter diesem Zeichen werden wir gerettet, werden wir herausgeholt. Wer so stirbt, wer einst Jesus am Kreuz starb, jetzt halte ich fest, der lebt auch dann so weiter, wie Jesus weitergelebt hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus sagt, könnte sagen auch, ich sterbe und ihr müsst auch sterben. Wenn ihr mein Ziel erreichen wollt, mich erreichen wollt, wenn ihr in die vierte Dimension, in die andere Dimension kommen wollt, möchtet, dann müsst ihr genau den Weg gehen, wie ich gegangen bin. Und mein Diener soll dort sein, wo ich bin. Und das sein, was ich bin. Das ist die biblische Wahrheit. So wie Jesus. Und wo Jesus. Darum predigen wir Christus den Gekreuzigten. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, müssen wir, ihr Lieben, den gleichen Weg gehen, wie Jesus gegangen ist. Den gleichen Weg. Den gleichen Weg. Nur das Kreuz und die Art des Kreuzes leben, das ist der Wille Gottes für uns. Nicht ein Spaziergang. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit, wenn du an den Heiland dich hältst, wenn du den Heiland lieb hast und der Herr dich durchdringt und du merkst, das ist doch gar nicht so schlimm. Es sieht so furchtbar aus. Es sieht so schrecklich aus. Es geht doch wieder. Es geht immer wieder. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, da kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Verstehst du? Es geht. Das Kreuz heißt, Gott gibt mir alles und ich gebe jetzt Gott alles und wir sind eins und wir kommen durch mit der Gnade und der Hilfe Gottes. An der Handlung des Kreuzes, dem Geschehen, dem Vorgang um und über das Kreuz, finden wir unsere Erlösung. Jesus hat mich erlöst, dass ich das alles gar nicht mehr so wichtig nehme, dass das alles nur vergänglich ist. Erlösung von was? Von uns selbst zuerst einmal. Von dem Sichtbaren. Der Sichtbare vergeht. Warte mal 8 Monate, da ist von den Blättern, was du hier siehst, in Grün gar nichts mehr da. Verstehst du? Das sind kahle Äste. Erlösung. Von mir selbst, von meinem Ego. Weißt du was, wenn du die Erlösung erlebst, wir brauchen mehrere Erlösungen. Wir brauchen die Erlösung von unseren Sünden, das ist okay. Da sind wir froh, dass das alles weg ist, das ganze alte Zeug. Aber wir brauchen die Erlösung von unserem Stolz, Erlösung von unserem Ego, Erlösung von der Meinung der Leute, was denken die? Du, das ist, da brauchst, die Erlösung geht viel tiefer, hat einen Tiefgang. Erlebe die göttliche Kraft, ist mein Thema. Erlebe das Kreuz, das Wort vom Kreuz. Im Kreuz ist die ganze Weisheit Jesu verschlüsselt. Alles inklusiv. Durch das Kreuz werden universelle Kräfte frei, schöpferische Kräfte frei. Durch das Kreuz, du wirst erfinderisch, du wirst kreativ. Die gewaltigen Energien werden freigesetzt, die Weisheit Gottes wird freigesetzt. Das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Das, was schwach ist, ist stark. Und das, was stark ist, ist schwach. Taugt nichts. Der Mensch hat in der Schöpfung geforscht, die Natur untersucht. Und dann hat sie festgestellt, bestimmte Konstruktionen der Schöpfung, die kann man auch auf die Technik übertragen. Wenn ich so die Roboter angucke, da sind sie manchmal so Spinnenfüße. Verstehst du? Von der Natur abgeguckt. Die Natur hat immer, was die Technik heute hat, was wir haben, hat die Technik immer zuerst gehabt. Gott hat immer zuerst gehabt, also die Natur zuerst gehabt, was die Technik heute hat. Immer alles zuerst. Die Roboterlaufwerke werden hier von Beinen wie von Stabheuschnecke nachgebaut. Flugzeuge werden in Vögeln nachgebaut. Da sitzen sie und studieren dann so ein Vogel und so ein Schmetterling und was auch immer ist. Die Schöpfung zeigt die Weisheit Gottes, die Vielfalt des Schöpfers, die Schönheit des Schöpfers. So auch das Kreuz. Das Kreuz zeigt uns, was die Erlösung wirklich ist. Wer das Kreuz versteht, versteht die Welt. So, die ganze Erlösung. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Im Kreuz ist die Krone verschlüsselt. Erst in der Gesamtschau des Kreuzes erfahren, was Gott gewollt hat. In dem allem, was uns widerfährt, erfüllt alles einen göttlichen Zweck. Eine göttliche Aufgabe. Nur das Kreuz bringt uns in Verbindung mit Gott. Verstehst du? Nur das Kreuz. Es ist die einzige Berührungsstelle Gottes, wie Gott die Welt, wie Gott mein Leben, wie Gott mich berührt. wie Gott meine Seele berührt, wie Gott meinen Geist berührt, wie Gott meinen Leib berührt. Das Kreuz ist die Berührungsstelle Gottes. Es gibt keine andere Berührungsstelle Gottes als das Kreuz von Golgatha. Am Kreuz wird Spreu vom Weizen geschieden. Dort scheiden sich die Geister am Kreuz. Du kannst von Jesus reden. Er war guter Lehrer, gewaltiger Prophet. Er hat so viel Weises gesagt, so viel kluge Dinge erzählt den Menschen. Aber sag, er starb am Kreuz. Dann sagst du, nee, danke. Weißt du, die Menschen sind immer offen für positive Dinge. Und du kannst von Jesus sehr viel Positives hören und sagen. Aber das ist nicht er. Das ist nur ein Teil dessen. Nur die Verkleidung. Nur das Äußere. Verstehst? Jesus ist viel mehr als nur ein Prophet, ein Lehrer. Das Kreuz, wenn du das richtig verstehst. Ein Beispiel noch ganz schnell. Judas Iskariot, das ist eine ganz merkwürdige Gestalt. Ich arbeite an dem und ich komme nicht weiter durch den. Judas Iskariot, ich weiß, was Gott gemeint hat, was Gott vorgehabt hat mit diesem Kerl und was auch immer war. In Johannes 6, Vers 70 heißt, und der Herr, da sprach der Herr Jesus, habe ich nicht von euch 12 erwählt, und doch einer von euch ist ein Teufel. Weißt du, als ich das gelesen habe, habe mich erschreckt. Der liebe Gott oder der Herr Jesus hat sogar den Teufel erwählt. Und einer von euch ist ein Teufel, Judas Iskariot. Kann ich das vorstellen? Und den hat er erwählt. Der war auf dem Berg, hat gebetet, wen soll ich wählen? Judas Iskariot. Und einer von euch ist ein Teufel. Verstehst du das? 11 habe ich erwählt. 11 sind Heilige. Aber auch der Teufel, der Judas, der Verräter, der Böse, ist auch ein Auserwählter. Das ist schwer zu verstehen. Da schütteln wir mit dem Kopf, sagen, das kann es nicht möglich sein. Und einer von euch ist ein Teufel. Jesus war im Willen Gottes, als er die Jünger auswählte und auch den Judas auswählte. Er wählte den Teufel, das Übel, das Böse. Gerade dieser Judas, Iskariot, musste den Willen Gottes erfüllen. Jesus wäre nie ans Kreuz gekommen, wenn es den blöden Kerl nicht gegeben hätte. Entschuldigung. Der war von Gott erwählt. Deshalb, er war ein Heiliger sogar fast, würde ich sagen. Von Gott erwählt. Der sollte Gottes Werk vollenden. Und jetzt bitte halt dich fest. Auch die Schlechten und das Schlechte erfüllen den Willen Gottes. Auch das Übel erfüllt den Willen Gottes. Das ist schwer zu verstehen. In unserer westlichen Zivilisation ist schwer zu erklären. Auch das Übel ist Gott dienstbar und wird von Gott dienstbar gemacht. Der Judas Iskariot, weißt du, Jesus sagt, weh den Menschen, durch die die Ärgernisse kommen, aber den hat er erwählt. Auch einer von euch ist der Teufel. Auch die Fehler, auch die Irrtümer der Menschen sind nützlich für gute Menschen, für Gerechte und Heilige. Judas ist auserwählt vom Meister aus den 12 Jüngern, die Kasse zu verwalten, muss vorstellen, der bekommt so viel Vertrauen, dass nicht der Petrus oder der Johannes die Kasse bekommen haben. Nein, aber der Teufel hat die Kasse bekommen. Er ist der Kassierer. Und Johannes 13, Vers 9, er ist zuständig für die Armen. Judas Iskariot. Nicht der Johannes und nicht der Thomas und nicht der Petrus. Der Teufel ist zuständig für die Armen. Zu versorgen. Ja, wir hätten das Geld alles verkaufen können und den Armen geben. Judas ist auch auserwählt nach Matthäus 26, Vers 15, Jesus auszuliefern, zu verraten. Ist auserwählt. Judas hat Jesus ja als Feind die ganze Zeit begleitet. Weil der war nicht koscher, aber den, genau diesen Kerl, diesen Kauz hat Jesus auserwählt. Verstehst du das? Auch deine Nachbarn, die auf die Pelle gehen, dich stören. Judas hat Jesus verfolgt, beobachtet, sich über ihn informiert, Notizen gemacht, sich so viel Gedanken gemacht. Die anderen haben sich nicht so viel Gedanken gemacht, aber Judas hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Er war auch der Kassenverwalter. Doch Gott hat sein Verbrechen vom Judas Iskariot zum Guten gewendet. Und das ist die gute Botschaft. Das Kreuz bringt die Sache zum Guten. Er dachte, jetzt ist die Welt untergegangen, jetzt ist die Welt verloren. Jesus hat das Kreuz auf sich genommen und dieses Kreuz zum Zeichen des Sieges gemacht. Darüber werde ich am Karfreitag sprechen. Jesus wird als Sieger sterben und als Sieger auferstehen. Gerade das Kreuz hat er genommen und sagt, Halleluja, das ist der Triumph. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das ist nicht das Letzte, sondern jetzt ist vollendet. Jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich geschafft. So wurde das Verbrechen des Judas zum Guten gewendet. Was wäre Jesus ohne dem Kreuz geworden? Nix. Wenn er sanft und friedlich irgendwo im Krankenbett gestorben wäre oder irgendwo zu Hause oder im Zelt. Nix. Aber hier, aus diesem ganzen Verbrechen, aus diesem ganzen Skandal, hat Gott einen Triumph gemacht. Und ich sagte ihr, Bruder, Schwester, auch aus deinen Skandale, aus deinen Probleme, aus deinen Schwierigkeiten macht Gott einen Triumph. Das ist die Botschaft, die ich habe, aus deiner Krankheit. Der Tullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir hätten heute keine Kirche, keine Gemeinde, keine Christen, wenn nicht die Tausenden und Abertausenden Märtyrer ihr Leben hingeworfen hätten und gesagt, wir sind für Jesus, wir sind seine Zeugen. Dieses Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Erlebe die göttliche Kraft, ist meine Botschaft. Der Böse kann sich nicht dem Guten entgegenstellen, der Güte Gottes. Was Gott macht, was Gott vorhat, Gott macht aus allem Gutes. Denn meine Bibel sagt, Römer 8, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Sogar die Schlimmsten zum Allerbesten. Die Schrecklichsten zum Allerbesten. Halleluja. Der Teufel, das Übel, das Böse, wir beten ja, Herr, erlöse uns von dem Übel. Weißt du, der Teufel kann wohl sich als Künstler der Bosheit beteiligen und aktiv sein und so weiter. Gott würde die Existenz des Bösen nicht zulassen, wenn er nicht einen Sinn darin gesehen hätte. Dieser Triebhammer, verstehst du, der draufschlägt und klopft und Krach macht und Unruhe stimmt. Gott wendet alles zum Guten. Gott wendet alles zum Guten. Gott lässt unser Leben durchkreuzen, damit wir vom Irdischen erlöst werden. Jesus wird verraten. Jesus muss diesen Weg allein gehen, das ist seine Situation, er kann nicht anders, aber er ist bereit. Er ist bereit, von diesem Teufel, den er selber erwählt hat, verraten zu werden. Ich will noch ein paar Wahrheiten sagen, Gott möge mir helfen. Erlebe die göttliche Kraft. Bevor die Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden sind, mussten sie die meisten ägyptischen Plagen mitmachen. Dass es Hagel, Finsternis ist. Glaub doch nicht, dass du im Lande großen im Licht war. Vielleicht war es ein bisschen heller dort, aber sonst war Finsternis, war die Frösche sind überall rumgekrochen, die Mücken sind überall hingeflogen. Es gab 10 Plagen außer der letzten Plage. Und die letzte Plage ist, da wo es das Blut des Lammes an der Türschwelle, da musste der Würgeengel vorbeigehen. Da hat er keinen Zugriff gehabt. Und genauso ist auch in unserem Leben. Wir müssen all die Plagen mitmachen. Wir sind mittendrin. Die Plagen Ägyptens, da heißt es ja, auch die ägyptischen Leute oder die israelitischen Leute, die mussten da mitsehen, wie Erstgeburt stirbt. Aber der Unterschied war, dass Gott einen Unterschied machte und nicht nur Gott, sondern das Blut des Lammes machte den Unterschied. Der Gehorsam des Gläubigen machte einen Unterschied, dass der Würgeengel vorbeigehen musste und sagte, hier kann ich nichts tun, hier kann ich keine Erstgeburt holen, denn die Erstgeburt ist bereits abgeholt. Das Lamm. Das Blut des Lammes. Aber jetzt komme ich noch dazu. Weißt du, es gab 10 Plagen in Ägypten. Es gab 10 Segnungen in der Wüste. Manna, Wolkensäule, Wasser, Wachtel und, da könnte ich aufzählen, all diese wunderbaren Bewahrungen, wie Gott geführt hat und Heilungen. 10 Segnungen. Weißt du, du hast die Plagen. Aber ich sag dir, du wirst entschädigt. Von Gott entschädigt. Du wirst durch diese 10 Plagen 10 Segnungen bekommen. Und wenn du weiterliest, die Bibel, in Josua und Richter, dann siehst du im gelobten Land 10 wunderbare Segnungen. Gott entschädigt doppelt. Nicht nur in der Wüste, dass sich versorgt mit Manna und Wachteln, sondern Gott gibt Triumph und Sieg über die Kananiter und all diese Dinge, Jericho fällt. Du siehst 10 Segnungen. Die meisten denken nur, die 10 Plagen, was muss ich Armer hier durchmachen? Hier unten werde ich da gepiesackt, die werden mir dazugesetzt. Aber denk an die Segnungen in der Wüste und denk an die Segnungen im gelobten Land. Weißt du, die Segnungen im Himmel, das ist nochmals wir als Kinder Gottes, was wir bekommen. Deshalb, Jesus stirbt ganz bewusst als unser Stellvertreter. Du solltest den Segen und den Sieg des Kreuzes verstehen und begreifen. Er stirbt, nimmt unseren Platz ein. Er stirbt wie Verbrecher, und wir sind alles miteinander Verbrecher. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, dann tut es mir leid, aber wir sind alles Sünder. Wir haben alle gemangelt und gefehlt vor der Gnade Gottes. Aber Jesus nimmt unseren Platz jetzt ein. Und jetzt bitte versteh mich, was ich sage. Das Kreuz. Nicht irgendein Kreuz, sondern das Kreuz Jesu Christi. Das Kreuz. Dort wird unser Platz von einem eingenommen, der keine Sünde wusste. Und er vergibt uns seinen Platz, damit er lebt, verstehst du? Damit du lebst, damit wir leben. So wie Maximilian Kolbe, als dieser Maximilian Kolbe, und das ist die Ursache oder der Grund, das wird erzählt, zumindest wie, was die, seine Geschichte war, da ist einer geflohen, dann musste jeder Zehnte erschossen werden im KZ und so weiter, jeder Zehnte. Und Maximilian Kolbe, ein katholischer Priester, da wird gezählt, 7, 8, 9, und weißt du, wie bibbert das Herz eines Menschen? Wer Nummer 10 ist, der muss vortreten und dann wird er liquidiert. Und dann wird gezählt 7, 8, 9 und dann drängt sich einer, ein junger Mann, nach vorne und sagt, sag weiter, dass du die und die Nummer bist, Nummer 1 wieder, fang an von vorne und so weiter. Ja, aber ich bin Nummer 10, sagt er, weißt du, ich bin katholischer Priester, ich habe nichts zu verlieren. Aber du hast bestimmt eine Familie zu Hause. Und wenn du nach Hause gehst, zu deinen Lieben, grüße deine Familie und sag, du hast einen Stellvertreter. Das ist das Zeugnis von Maximilian Kolbe, ein Schwabe. War das, der das erlebte und kam nach Hause. Ich lebe nur, weil ein anderer für mich sein Leben gelassen hat. Der hat meinen Platz eingenommen. Jesus Christus hat deinen Platz eingenommen. Und du hast jetzt seine Position, seine Stellung, seinen Platz, seinen Ehrensitz. Und dadurch bekommt dein Leben eine ganz andere Bestimmung. Das Wort vom Kreuz, Halleluja. Und hat eine Kraft, eine Gotteskraft. Du gehst nach Hause und erzählst, ich habe ein komischer katholischer Priester, irgendjemand hat für mich sein Leben gelassen, Jesus Christus. Dieser komische Jude da irgendwo aus Nazareth, habe noch nie gesehen, aber der hat sein Leben für mich gelassen, auf dass ich lebe. Dass ich das Leben habe. Die Taten Jesu retten mich. Und deshalb kann ich vor Gott jetzt bestehen. Ich bin Nummer 1, Nummer 2, 3 wieder. Ich fange wieder von vorne an zu leben. Mein Leben ist mir geschenkt. Mein Leben ist ein Geschenk. Gott kann mit mir zufrieden sein und ist mit mir zufrieden. Weißt du, ich habe einen Stellvertreter. Ich habe euch erzählt, in den napoleonischen Kriegen, da wird aufgerufen, mobil machen, da müssen die unterdrückten Völker mobil machen. Da ist ein schlauer Bauer. Bauern sind manchmal schlau. Die sehen dumm aus, aber sie sind schlau. Gott segne sie. Und dieser Bauer war schlau und dann sagte, wissen Sie, kann ich auch jemand anders jemand an die Front schicken statt mich, also ich bezahle ihn, der soll an die Front gehen. Und er hat dann einen Penner Landstreicher gefunden und der für ihn an die Front gegangen ist. Und er ging an die Front im Namen des Bauern. Und bei der ersten Schlacht wurde er erschossen und der Krieg war wieder verloren und so weiter. Und dann gibt es wieder eine Mobilmachung und dann wird wieder der Bauer angeschrieben, er muss an die Front. Dann sagt er, Entschuldigung, aber ich muss nicht mehr an die Front. Ich habe einen Stellvertreter, ich bin schon eigentlich tot, mich gibt's nicht mehr. Ich habe meinen Stellvertreter. Und genau das ist, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Du und ich, wir haben einen Stellvertreter. Ich muss nicht mehr in die Hölle, ich muss nicht mehr ins Elend, ich muss nicht mehr in das Verderben. Ich bin befreit und ich kann ausweisen, hier, er starb für mich. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja. Das ist großartig für mich. Mein Leben hat jetzt einen Wert. Weißt du, das Kreuz, an dem Jesus starb. Weißt du, ich Unvollkommener, ich schwache, elender Mensch, er hat meinen Platz eingenommen, dieser starke Gott. Geh nach Hause und sag deinen Lieben, du hast einen Stellvertreter. So, ich habe jetzt nicht mehr das Thema meines Lebens verfehlt. Ich habe es verfehlt. Aber jetzt habe ich jemanden, der den Aufsatz neu geschrieben hat für mich. Das Kreuz durchkreuzt meine ganze Schuld, löscht die ganze Vergangenheit aus. Den ganzen Schuldenberg, der wird abgetragen, da ist nichts mehr da. Ich bin gestorben. Was wollen Sie, Herr Napoleon, was willst du? Ich bin tot. Obwohl ich lebe und mein Gut verwalte, ich bleibe hier. Und das ist in den Geschichtsbücher eingegangen. Der Mann hat sich geweigert und hat Recht bekommen. Ich muss nicht an die Front gehen. Ich habe einen Stellvertreter. Als Gerechte starb Jesus für die Ungerechten. Und als er ausrief, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt. Das Kreuz ist die Quittung. Das Kreuz ist die Quittung, das alles bezahlt. Der Bauer hat extra schriftlich geben lassen, ich habe einen Stellvertreter. Und das muss er dann vorlegen beim Gericht. Bitte, Sie können mir nichts anhaben. Die Sache ist erledigt. Kolosser Kapitel 2, Vers 14.
Da heißt es von Jesus, Paulus schreibt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet, und dort ist er gut aufgehoben. Seitdem ist das Kreuz so wie eine Wegmarke, Wegweiser an der Kreuzung. Jetzt geht's weiter von dort aus. Mein Schuldbrief ist dort angeheftet. Könnt nachlesen, könnt dort gehen, könnt nachkontrollieren. Er starb für mich, auf das ich lebe. An dieser Kreuzung entscheide ich mich selbst, für Gott da zu sein. Er hat alles für mich getan. Graf Zinzendorf ist in Louvre in Paris. Mit seinem Vater geht er dort spazieren. Und da kann ich groß lesen, aber 7, 8 Jahre alt. Er geht durch Louvre und dann sieht er das Bild von dem Gekreuzigten. Und sagt, Papa, was steht da unten geschrieben? Und dann liest der Vater vor, was da unten geschrieben steht. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das war seine Berufungsgeschichte, beziehungsweise so bezieht sich Graf Zinzendorf, dieser Begründer der Herrenhüter Brüdergemeinde, was wir aus Losungsbüchlein kennen. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Das Kreuz hat sein Leben geprägt, sein Leben verändert, sein Leben umgekrempelt, sein Leben auf den Kopf gestellt. Jetzt, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt der Apostel Paulus. Das Werk ist getan, der Himmel ist geöffnet, ich darf heim zum Vater, der Vater erwartet mich schon und der Sohn macht die Tür auf zum Vater. Ich würde zum Vater nie und nie kommen, aber der Sohn, der im Garten spielt, der öffnet mir die Tür zum Vater. Halleluja. Ich komme in den Himmel, nicht durch meinen Willen, nicht durch meine Leistung, nicht durch meine Erkenntnis. Denk drüber nach, nicht, ich verstehe die Bibel. Auch ein Doofer kommt in der Bibel, wenn er die Bibel überhaupt nicht versteht. Warum? Denn das hat nichts mit dem Bibelverständnis zu tun. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ich komme in den Himmel, weil ich Jesus habe, Jesus begriffen habe, er starb für mich. Ich komme in den Himmel nicht, weil ich irgendwelche fromme Gefühle habe, Gänsehaut. Oh, ich fühle so erhaben, als wenn ich schweben würde. Ja. Ich komme in den Himmel nicht, weil ich irgendwelche Lehren beherzige. Mach das, mach das, mach das. Ich komme in den Himmel nicht, weil ich einer Religion oder Institution angehöre oder einer Gruppe oder einer Clique. Ich komme in den Himmel, weil ich Jesus habe. Preis Gott. Das ist das Geheimnis. Allein durch das Werk Jesu Christi werde ich gerettet. Deshalb ist das Wort vom Kreuz eine Kraft Gottes. Es ist vollbracht. Ich habe von einem argentinischen Evangelisten Zeugnis gelesen. Da predigt dieser Bruder voll Feuer, voll des Heiligen Geistes, voller Kraft. Predigt und dann springt ein junger Mann nach vorne, rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Pastor, beruhige dich. Vor 2000 Jahren ist schon alles getan. Nur annehmen und Danke sagen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hör auf. Verstehst du, dass du jetzt christliche Übung machen musst? Weißt du, nachdem du gerettet worden bist, nachdem du aus dem Wasser rausgezogen bist, nachdem du abgetrocknet bist, nachdem du ein bisschen Boden unter die Füße hast, dann beginnt die Nachfolge. Du bist gerettet, damit du in der Nachfolge trittst und dann die Gnade Gottes auslebst. Erlebe die göttliche Kraft des Kreuzes. Weißt du, du bist gerettet. Das reicht. Das, was du nicht geschafft hast, das schafft die Gnade Gottes. Das Kreuz macht aus dir einen neuen Menschen. Verwandel dich, veränder dich, stell alles auf den Kopf. Bist nicht mehr dasselbe. Das Kreuz von Golgatha, weißt du, es ist wie ein Magnet. Er stößt alles ab, was nicht göttlich ist, und es zieht an, was göttlich ist. Wie ein Magnet, kannst so drehen und so. Die Kraft des Kreuzes. Entweder wir werden Feinde des Kreuzes oder Freunde des Kreuzes. Dazwischen gibt es nichts. Dazwischen gibt es nichts. Leute, lasst euch da nichts vormachen und vorgaukeln und Sand in die Augen streuen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Freund und Feind Gottes. Das Kreuz ist der Schlüssel. Paulus sagt hier, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir werden in der ganzen Karwoche, ich werde den Gekreuzigten mir vornehmen. Ich mag den Gekreuzigten. Das hat mein Leben verändert. Das Kreuz Jesu wirkt positiv und negativ auf die Menschen. Positiv und negativ. Als Ärgernis und Torheit. Und aus Gottes Kraft, das Kreuz wirkt, irgendwie entscheiden sich die Menschen. Die Juden stellen sich den Messias vor, der würde Israel erlösen. Aber was ist passiert? Nuscht. Nix. Gar nichts. Nothing. Weißt du, er wird Israel erlösen, er wird Messias sein, er wird die Welt verändern, er wird das Paradies aufrichten. Nix ist passiert. Nichts. Jesus verändert nicht die Welt. Das glauben die Katholiken, das glauben die Juden, das glauben die Moslems vielleicht. Er würde die Welt verändern, alles auf den Kopf stellen. Nein, nichts davon. Weißt du, was Jesus verändert? Die inwendige Natur in uns, den Schweinehund. Aus dem Schweinehund macht er ein Lamm. Der Herr Jesus verändert den Wolf in ein Schaf. Wie heißt es in der Bibel? Weißt du, die Wölfe werden Schafe plötzlich. Ja. Und den Wolf kannst du nicht verändern, wenn du einen Schafspelz ihm überziehst, katholisch, evangelisch, pfingstlerisch oder was sonst noch machst. Da bleibt ein Wolf. Die Natur, die inwendige Natur des Wolfes muss verändert werden. Der Herr Jesus verändert, dieser Messias verändert den Löwen, ja, zu einem Ochsen, der Gras frisst, steht in der, das ist das messianische Reich. Die meisten Leute erwarten da Himmel auf Erden. Nein, die inwendige Natur wird verändert. Aus Schwertern werden Flugscharen gemacht. Das ist die messianische Zeit. Die Otter beißt nicht mehr das Kind spielt am Loch der Otter. Ich werde nie vergessen, in der Lüneburger Heide, war zurück von Norddeutschland mit meinem Wohnwagen und park an einem Parkplatz, denke ich, hier ist schön ruhig, hier kannst du parken. Und dann gehen wir ein Stück weit, da ist ein Zaun aufgebrochen, sollte man nicht machen, aber wir haben es jetzt gemacht, weil wir Christen sind. Wir machen oft Verbotenes, ihr Lieben, das sind Christen. Aber Gott bewahrt uns auch in verbotenen Dingen. Und dann ist es so ruhig, kein Mensch, nichts. Und dann sehe ich so diese Haufen da, so Grashaufen. Dann sage ich noch meiner Frau, das ist so wie bei uns in Ostpreußen, in Memel, so wo Kreuzotterzuchtgebiet war. So sieht's aus. Und meine Kinder haben da gespielt und rumgelaufen und rumgehüpft und so weiter. Und dann gehen wir zum Zaun zurück und dann gucken wir ein Schild, was da drauf stand. Und da steht, bitte nicht betreten, Totenkopf und Kreuz- oder Zuchtgebiet. Und dort haben wir den ganzen Mittag verbracht. Da ist meine Frau auf Zehenspitzen gegangen. Und hat gesagt, Kinder, hier gibt es Schlangen. Und wir haben gespielt, verstehst du? Und das ist messianische Zeit. Das ist messianische Zeit. Alles, was nicht möglich war bisher, das wird möglich sein. Das Kind wird spielen am Loch der Otter. Schwerter zu Flugscharen. Aber die Juden haben eine Vorstellung gehabt von ihrem Messias. Und es wurde durchkreuzt. So nicht. Wir haben geglaubt, wir haben gehofft. Denk an die Emmaus-Jünger. Jesus verblutet, hilflos am Kreuz. Anderen hat er geholfen, selber kann er sich nicht helfen. Petrus hat es erfahren, was das Kreuz wirklich ist. Weißt du, wir können gerne vom Kreuz, oh, ich liebe das altraue Kreuz. Oh, ich vergesse nicht diesen Hügel der Golgatha. Das ist alles wunderbar. Weißt du, aber als der Herr Jesus sagt, du, wir gehen nach Jerusalem, dort werde ich gekreuzigt, dann steht unser Bruder Petrus auf, Meister! Verstehst du so? War wahrscheinlich ein bisschen älter als Jesus. Meister, war auch verheiratet. Meister, das widerfahre dir nicht. Weißt du, Jesus sagte, ich gehe in die Höhle des Löwen, werde dort sterben, werde dort gekreuzigt sein. Matthäus 16, Vers 21. Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst, genau das ist es. Jesus geht, und das ist die Kraft des Kreuzes. Du gehst in die Problemezone hinein, du hast keine Angst, in die Höhle des Löwen zu gehen, du hast keine Angst vor diesem großen Chef dazu, dich zu stellen, zu sagen, so und so, das widerfahre dir nicht. Hier war das Kreuz ein Ärgernis. Ich muss niesen. Entschuldigung. Das Kreuz war ein Ärgernis, bevor Gott einen bewahren soll und kann. Also müssen zuerst einmal unsere Pläne durchkreuzt werden. Nicht meine Gedanken, sondern nicht eure Gedanken, sondern meine Gedanken, sagt der Herr. Weißt du, wir müssen unsere ganzen messianischen Vorstellungen aufgeben, messianische Juden, vergiss doch das alles. Verstehst, die sind alle zerstreut, die möchten wieder zurück nach Jerusalem, wieder den Tempel aufbauen. Und in den Tempel wird sich eines Tages der Antichrist sich hineinsetzen. Wir Menschen haben primitive Vorstellungen vom Reich Gottes. Weißt du, wir sind einverstanden, ja, dass Jesus starb. Jesus wurde gekreuzigt und dann gehen wir gleich weiter zu Ostern, zu Pfingsten. Als der Apostel Paulus in Athen ist und dort predigt den Athenern, hören die Athener begeistert zu, ja, das ist wunderbar, sag's weiter. Also predigt von der göttlichen Herkunft des Menschen, dass wir alle göttlich sind, dass wir alles was Besonderes sind, was von Gott erwählt sind, dass wir alle eine Berufung haben. Ja, das ist richtig. Aber als er dann mit dem Kreuz anfing, als er dann erzählte und das Kreuz verkündigte und sie zum Glauben an Jesus einlud, da war es aus mit der Begeisterung, da kam Spott und Hohn. Aber was will doch der Lausbub da erzählen, der hat doch gar keine Ahnung von uns Athenern. Und da liefen sie auseinander. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Ohrfeige, hör mir zu, für die ganzen Bemühungen und Anstrengungen des Menschen. Eine Ohrfeige. Und das Kreuz zeigt und sagt, deine eigene Kraft bringt dich nicht ans Ziel. Das schaffst du nicht. Strample dich so, wie du willst. Deine Bildung, das ist, was das Kreuz sagt und durchkreuzt uns so Pläne. Die Athener mit ihren Ideen und Idealen. Deine Bildung macht aus dir keinen besseren Menschen. Weißt du, auch wenn unsere Regierung sagt, die Leute brauchen mehr Bildung. Die sind alle verbildet. Aber Bildung bringt nicht weiter. Manche sind übergebildet. Aber das bringt nichts. Schau die Menschen an, je gebildeter sie sind, desto dümmer sind sie, in aller Liebe. Andere sagen, deine Wissenschaft bringt dir mehr Fortschritte und so weiter. Aber du kannst noch so viel Fortschritt haben, noch so viel Wissenschaft, noch so viel Technik, noch so viele Möglichkeiten. Was sind die Menschen? Verblödet. Da sitzen sie nur noch vom Computer und pipi. Andere sagen, Wohlstand schafft die Zufriedenheit. Schau doch die Reichen an. Multimilliardäre, die schlafen nie ohne Sicherheitspersonen oder Revolver in der Schublade. Verstehst du? Sind krank noch dazu? Wohlstand. Deine Politik bringt dir Frieden. Von wegen. Guck die Politiker. Je mehr sie vom Frieden reden, desto weniger Frieden haben sie. Am Kreuz Jesu zeigt sich deutlich, als irgendeinem anderen Ort der Zivilisation, der Menschheit. Weißt du, Menschenkraft ist begrenzt. Schaffst nicht. Aber Gottes Kraft hilft, dass wir anfangen, uns zu entfalten. Jesus steht auf. Die Aufbietung aller menschlichen Tatkraft, der Einsatz aller menschlichen Weisheit schafft, das Schrecklichste zu tun und den Menschen zu verdümmen, zu verarmen. Guck mal, wir reden hier von der Armutsschere in unserem Land. Je reicher die Leute sind, desto ärmer werden sie. Sie bringen fertig, Gott zu kreuzigen und offenbaren ihre Dummheit. Dort am Kreuz hängt der ohnmächtige Gott. Andern wollte er helfen und selber kann er sich nicht helfen. Und die Worte, die Pilatus schrieb, Jesus von Nazareth, König der Juden, wenn du die Kürzel nimmst, dann heißt es Jahwe. Und dann hat der Priester gesagt, ja, schreib, dass er das gesagt hat. Nein, sagt Pilatus, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Sie haben ihren Jahwe, ihren Herrgott getötet. Ja. Das wollen die Leute nicht hören. Jahwe. Die Weisheit, die menschliche Weisheit am Ende. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Jesus kann sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist nämlich, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Dort am Kreuz geschah etwas Besonderes. Dort kam Gott in sein Leben, beim Apostel Paulus auch, als er das begriff. Zu Paulus hat Jesus einmal gesagt, ganz persönlich, als er in großer Krise war, in großer Schwierigkeit, am Ende seiner menschlichen Kraft. Ich habe dreimal gebetet. Vielleicht hast du 20 Mal gebetet, 30 Mal gebetet. Ich habe dreimal gebetet, lieber Gott, nimm diesen Pfahl, nimm das Übel aus meinem Leben, nimm das weg. Der liebe Gott hat es nicht weggenommen. Weißt, das ist das Kreuz. Gott nimmt uns die Dinge nicht weg. Gott nimmt deine Schulden dir nicht weg. Das Böse nicht weg. Die Krankheit nicht weg. Er kann das. Er macht es manchmal zwischendurch. Aber er macht es nicht. Dreimal habe ich gebeten. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Und ich will das Geheimnis des Glaubens verkündigen. Das Geheimnis des Glaubens ist nicht, dass ich alles abschüttle und nichts mehr habe. Und sage, ja, weißt du, ich glaube an Gott und ich habe keine Probleme. Von wegen. Und die Gnade Gottes, der Herr Jesus hat zum Paulus gesagt, als er am Ende war mit allem und nichts funktioniert hat, dann sagt der Heilige Geist zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Erlebe die Kraft Gottes. Weißt du, wir bekommen die Kraft Gottes, damit wir mit der Krankheit umgehen können, mit dem Tod umgehen können, mit der Armut umgehen können, mit Mangel umgehen können, mit Schwierigkeiten umgehen können, mit bösen Leuten umgehen können, mit Neid und Eifersucht umgehen können, mit unseren Untugenden umgehen können. Weißt du, das ist, was das Kreuz bewirkt. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Und als er das verstanden hatte, hat er Gott geantwortet, wenn das so ist, lieber Gott, wenn das so ist, Heiland und Heiliger Geist, dann werde ich auf meine eigene Kraft und auf meine eigene Fähigkeit nicht mehr bauen. Dann werde ich mich nicht mehr darauf verlassen. Ich werde mich auf deine Gnade verlassen. Und dann sagt er noch weiter, ich möchte noch schwächer sein, noch ärmer sein, noch kränker sein, noch gebrechlicher sein, sondern ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, denn die Kraft Christi wohnt bei mir. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Paulus will jetzt nichts mehr von sich. Er erwartet alles von Herrn Jesus Christus. Und das ist, erlebe die Kraft Gottes. Dann möchte ich am liebsten ganz schwach sein, damit ich die Kraft Christi erlebe und sie bei mir wohne. Er will nicht mehr aus eigener Kraft leben und Dinge erreichen in seiner Kraft, sondern in der Kraft Christi, in der Gnade Gottes sich entfalten, so wie Gott mich führt, wie Gott mich bearbeitet, wie Gott durch mich wirkt. Er wird seine Kraft nicht mehr an seinen eigenen Zielen und ehrgeizige Pläne hingeben. Er geht den Weg Gottes, egal auch wenn es unten durchgeht. Allein hält er sich fest an Jesus, was Jesus vorhat mit ihm, was Jesus für ihn geplant hat. In Philipper Kapitel 3, Vers 17 kann er schreiben, und da ist es so weit, verstehst du, manche denken, ich kann Tote aufwecken, ich kann Kranke heilen, ich kann Dämonen vertreiben. Das steht nicht so im Philippa Kapitel 3, Vers 17. Da steht über, ich kann First Class Hotel wohnen, ich kann in Heuschuppen wohnen, ich kann auf der Straße, am Straßenrand übernachten, also ich kann das, ich kann essen, alle leckeren Speisen und ich kann auch Schnecken essen oder was weiß ich, Käfer. Ich kann alles. Und das Wort, ich vermag alles, die meisten Leute verstehen, die denken, zu Allmachtsglauben. Das steht nicht in der Bibel mit Allmachtsglauben, sondern mit einem praktischen Leben. Ich kann alles. Er sagt, ich kann verheiratet sein, ich kann ledig sein, ich kann haben, ich kann nicht haben, ich kann sein und ich kann nicht sein. Ich freue mich, dass ich in allem alles geworden bin, dass ich alles vermag durch den, das schreibt er von dem vom Gefängnis aus Rom, wo er dort einsitzt in diesem Brief, und freut sich, dass er sich an allem freut, dass er alles vermag durch den, der dich mächtig macht, Jesus Christus. Ich kann vor 10 Leuten predigen und ich kann vor 100 Leuten oder 100.000 Leuten predigen. Spielt keine Rolle. Der Profi Jesus nimmt mein Leben in seine Hand und macht was draus. Er ist ein Profi. Er ist Meister. Das Kreuz stellt die Welt auf den Kopf. Nichts und nichts mehr ist so, wie es vorher war. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, da geht nichts mehr so, wie du gedacht hast. Und das ist jetzt. Er übernimmt die Führung. Er steuert die Lok. Er steuert das Flugzeug. Er ist der Pilot. Und nichts bedeutet mir etwas, wenn ich Jesus habe. Man erlebt nur durch die Kraft Gottes, die einen so trägt, tue ich werde getragen. Die Leute in der Raumkapsel oben im Weltraum irgendwo, die werden getragen. Das läuft automatisch, das geht weiter. Wenn du von Gott getragen bist, dann sprichst du meine Sorgen oder deine Sorgen im Gebet vor Gott aus und gibst ihm ab. Du hast Sorgen, aber du sagst die Sorgen alle dem Herrn Jesus. Er sorgt für dich. Weißt du, in meiner Bibel heißt es noch so verrückt. Und ich dachte, das darf nicht wahr sein. Da heißt, schmeiß deine Sorgen auf Jesus. Verstehst du? Wirf deine Sorgen auf Jesus. Du musst es einfach schmeißen. Loslassen beim Schmeißen. Egal wie weit es fliegt, schmeiß sie weg. Ich gebe Gott meinen Kummer, meine Ängste, meine Traurigkeit. Und dann erlebe ich, wie Gott mich versorgt und Gott mich führt und begleitet und schützt. Ich werde nicht selbstständig, sondern werde abhängig und ich lerne, ohne ihn kann ich gar nichts tun. Das ist in der Kraft Gottes Leben. Erlebe die Kraft Gottes, dass du sagst, ich kann gar nichts tun, ich bin machtlos, kann nichts. Ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Jeden Augenblick mache ich mich von Jesus abhängig. Das ist nämlich unter der Gnade Gottes sein und sich einfach mit dem Herrn verbinden, in einer engen Verbindung. Ohne ihn kann ich gar nichts tun. Und ich erlebe dann durch die Gnade Gottes immer wieder, wie er dann durch mich vieles tun kann. Ich bin dann verblüfft. Mensch, das klappt doch. Das funktioniert doch. Das greift. Was ich gar nicht für möglich hielt, was ich vorher mir gar nicht zutraute, wozu ich gar keine Mittel vorher hatte, plötzlich läuft es. Plötzlich läuft es. Plötzlich funktioniert. Als ich den Wunsch mal bekommen habe, nach Indien zu gehen, ich habe keinen Cent Euro gab es schon damals. Ich habe keinen Euro gehabt, nach Indien zu gehen. Ich habe gebetet, Herr, wenn du willst, wenn es dein Wille ist, habe ich gesagt, ich würde gerne gehen, aber kann nichts. Bin arm. Ich habe nur mein Pastoreneinkommen, verstehst du, bin froh, dass ich lebe und nicht verhungere. also nach Indien kann ich nicht gehen und so eine Flug und Reise rund um Indien, ganz Indien zu bereisen, 30 Tage lang, das kostet einen Haufen Geld. Und dergleichen, ich kann das nicht. Weißt du, was da passiert? Da kommt eine Frau, die war in London, sie hat von Gott einen Auftrag bekommen. Sie soll einen Mann Gottes suchen, den sie unterstützen soll. Und wo Gott einen Plan mit seinem Leben hat und so weiter. Sie soll einen Mann suchen. Da war sie in London, verschiedene Gemeinden besucht, den Mann nicht gefunden. Dann war sie in Paris, den Mann dort nicht gefunden. Dann war sie in Zürich, auch gesucht. Dann kommt sie nach Berlin, kommt sie zu mir in der Gemeinde, in der Kirche und sitzt. Wir waren vielleicht nur 5, 6 Leute im Gottesdienst. Es war Wochentagsgottesdienst, also normalerweise Tagsgottesdienst. Kommt sie und sagt, wissen Sie, wo ich Ihnen zugehört habe und Ihnen zugeschaut habe? Ich glaube, Sie haben einen Auftrag von Gott. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich habe viele Wünsche, aber Auftrag kann ich nichts genauso sagen. Dann sagte, könnte ich Sie morgen treffen? Ich sage, ja, um was geht's? Habe ich gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen, das wird sich herausstellen. Dann kam sie am nächsten Tag, haben wir uns getroffen, zusammen gesessen, gebetet. Dann geht sie zum Auto, zum Mietwagen, was sie da hat. Und dann bringt sie den Koffer, den habe ich heute noch, diesen Koffer. Und dann bringt sie mir Geld, 10.000 Euro. Sie sagt, ich weiß nicht, wofür sie es brauchen, aber sie haben einen Wunsch. Sie haben ein Gebetsanliegen, sie haben mit Gott geredet. Und so weiter. Und dann hat sie mir, damals waren die Handys noch gar nicht so populär, hat sie mir so Funktelefon gebracht und einen kleinen Taschencomputer, damit ich da das gebrauche, so einen Taschencomputer. So Dinge habe ich gar nicht gekannt, hätte mir auch gar nicht leisten können. Dann sagte sie, sie werden diese Dinge noch brauchen. Für was? Und Tag später kriege ich ein paar Einladungen nach Indien zu fahren. Und ich habe schon das Fahrgeld als Anzahlung. Weißt du, so ist Gott. So ist Gott. Wir müssen nichts erzwingen. Wir sollen nur in dem Willen Gottes ruhen. Wir sollen in seiner Hand sein. Er leitet uns. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Weißt du, wenn du mit Gott verbunden bist, da kommt das, wie es kommen soll. Und es kommt nicht, wie wir es wollen. Es kommt anders. Und dann habe ich gesagt, aber wie heißen Sie? Ich möchte Ihnen ein Dankeschön schreiben. Ich sagte, ich habe keinen Namen. Sagen Sie zu mir Gloria. Verstehst du gar nicht mehr? Sagen Sie zu mir Gloria. Und so weiter. Und die hat mir keine Adresse zurückgelegt. Und ich konnte niemandem Dankeschön sagen. Aber vielleicht war es ein Engel. Ich weiß es nicht, wer das war. Auf jeden Fall eine Frau aus Australien ist sie gewesen. So, das weiß ich also nur eines. Die war aus Australien. Gloria. Verstehst du, wenn Gott einen Auftrag für dich hat, dann kommt irgendeine Gloria zu dir. Die Gnade Gottes macht uns reif und fähig, ein anderes Leben zu leben. Ich konnte mir gar nicht vorstellen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das alles laufen soll, wie das alles geht. Erlebe die Kraft Gottes. Ich habe hier, ja gut, bei den Amerikanern habe ich in Englisch gepredigt, aber sonst habe ich wenig Übung gehabt für englische Predigten. Ich habe meine englische Bibel gelesen, ich habe mit englischer Sprache ein bisschen schon was zu tun gehabt. Ich habe in der Schweiz noch meine Notizen in Englisch genommen und alles so beim Studium. Aber so groß Englisch, das heißt meine Muttersprache, dass ich in Englisch predige. Aber ich sage, ich bin in Dele ausgestiegen am Flugzeug, empfangen in Englisch und ich habe dann in manchen Städten bis 150 Gottesdienste gehalten in einer Woche und dergleichen. Also morgens Gottesdienst, mittags Gottesdienst, abends Gottesdienst, nachmittags noch eine Gemeindeeinweihung und was sonst noch. Verstehst du? Voll in Betrieb genommen, 30 Tage lang und ich kam zurück. Ich konnte nicht mehr Deutsch. So geht es. Ich musste zuerst einmal in meinem Geist die Predigten von Englisch in Deutsch übersetzen. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Ich hab Angst gehabt, wie wird es gehen? Aber wir sollen unsere Ängste Gott abgeben. Mit Gottes Hilfe geht es. Paulus kann sagen, ich vermag alles. Ich ertrage alles. Ich halte alles aus. Ich kann auch alles tun, auch wenn es ganz unmöglich ist, ich kann über meinen Schatten springen, durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Erlebe das einfach, dass du sagst, ich treffe eine Entscheidung, ich habe ein Gebetsanliegen. Gott, wenn du mir nicht hilfst, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich schaff's nicht. Aber wenn du mir hilfst, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Martin Luther hat gesagt, hier stehe ich, anders kann ich nicht. Und das ist, wenn du die Kraft Gottes hast, dann kannst du nicht anders und dann wirst du auch nicht anders tun. Erlebe die Kraft Gottes in einer Situation, wo aussichtslos ist, hoffnungslos ist, wo nichts passiert. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und zwar nicht, um Tote aufzuwecken, sondern Gott auszuleben, das Kreuz zu ertragen und auszuhalten. Weißt du, beim Heiland ist das Harte oder das Schwere oder das Unfassbare, er tat seinen Mund nicht auf. als wenn das alles ganz normal ist, als wenn er keine Schmerzen hätte. Und er war ein Mensch, so wie du und ich. Er hat genauso gefühlt Schmerzen, er hat genauso gefühlt Beleidigung, noch viel mehr, noch viel schlimmer, als der Reine, der von keiner Sünde wusste. Verstehst du, nur Engel um sich hatte, wurde angespuckt, Speichel lief sein Gesicht runter. Ich vermag alles durch die Gnade Gottes. Deshalb lass dir an der Gnade Gottes genügen, was das auch immer heißt. Versuch nicht mehr zu sein, als du bist und kannst, und überlasse die Resultate Gott. Du tust, was du kannst. Tu das einfach, was du kannst. Und dann sag Gott, wach du über dein Wort, bring du dein Wort zur Erfüllung. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Wahrheiten, die du uns auch heute Nachmittag gelehrt hast. Wir möchten die Kraft Gottes erleben. Wir möchten dich erleben als den Sieger, der triumphiert und der lebt. Und weil du lebst, Herr Jesus, leben auch wir morgen. Halleluja, Halleluja. Wir singen dieses schöne Lied. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Und wir nehmen auch unser Abendopfer hier auf. Und Gott möge uns segnen. Ich lebe, weil Jesus lebt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vorwärts, in Jesu Namen. Amen.